Denke ich mal, können wir anfangen. Erstmal herzlich willkommen zu unserer Vorlesung Klinische Chemie und Laboratoriumsmedizin. Und heute darf ich Ihnen Dinge vorstellen aus dem Bereich der molekularen Diagnostik. Ja, fangen wir einfach mal mit was an, was Sie alle kennen. Eine Zelle, und innerhalb der Zelle befindet sich bekanntermaßen der Zellkern. Dort befindet sich die DNA, und auf der DNA befinden sich dann auch bestimmte Variationen. Die Gesamtheit nennt man das Genom, und hiervon wird dann zum Beispiel abgelesen, das ist die sogenannte Transkription, und auch hier die sogenannte Genaktivität kann dann auch analysiert werden. Das heißt also, wir können also auf verschiedenen Ebenen dann auch entsprechende molekulare Analysen durchführen. Und das Ganze werde ich Ihnen jetzt in Einzelheiten auch nochmal zeigen. Das heißt hier Transkription, das Ganze nennt sich, wenn man alles untersuchen möchte, das sogenannte Transkriptom. Sie kennen das, es wird dann abgelesen an den Ribosomen, es entstehen dann die entsprechenden Proteine und auch nachfolgende Proteinvarianten, die also nochmal verändert werden können. Sie kennen solche Dinge wie Proenzyme, die dann halt eben auch noch aktiviert werden müssen. Das Ganze wäre dann das Metabolom, und der Bereich Proteomics mit den Proteinen nennt sich das Proteom. Ja, wie fing alles mal an? Das heißt also, als wir als die Menschen in den 50er Jahren unterwegs waren, wusste man eigentlich noch nicht so genau, was eigentlich die Basis der Vererbung ist. Man wusste zwar, durch Herrn Mendel et al. Wusste man zwar, es gibt so etwas wie Vererbung, aber die molekulare Basis kannte man halt eben noch nicht. Also jene beiden Herren hier, die Sie sicherlich auch kennen, hier Crick und Watson, die in jedem Schulbuch stehen, waren also die Ersten, die dann hier wie so Spielkinder, sage ich mal, die dieses Kalottenmodell gebastelt haben. Und das heißt also, sie hatten dann zum ersten Mal eine räumliche Struktur der DNA tatsächlich auch hier, Sie sehen das hier, wie so mit so einem Baukasten dann auch zusammengebastelt. Jede beiden hier kennt man eher weniger, das ist Wilkins und Franklin, die eigentlich mehr oder weniger zeitgleich durch sogenannte Röntgenbeugungsdiagramme die DNA ebenfalls auch mathematisch entschlüsselt haben und letztendlich auch zur Aufklärung der DNA-Doppelhelixstruktur beigetragen haben. Alle vier haben dann 1962 dann tatsächlich auch den dazugehörigen Nobelpreis bekommen. Dann hat es bald 50 Jahre gedauert, bis jene beiden Herren im Weißen Haus geladen waren. Und Sie sehen auch schon, die freuen sich riesig, weil sie konnten verkünden, und zwar Anno Domini 2000, dass wir also das komplette Genom letztendlich entschlüsselt haben. Jetzt muss man aber dazu sagen, dass weltweit beim Human Genome Project Tausende von Wissenschaftlern auf dem ganzen Planeten in mühsamer Einzelarbeit natürlich auch schon jede Menge Vorarbeit geleistet haben. Das heißt also, es sind dann einzelne Chromosomen sukzessive entschlüsselt worden. Aber die große Leistung von diesen beiden Herren war, dass sie es tatsächlich auch zu Ende gebracht haben. Wenn ich jetzt hier noch dir das tun würde, wäre gut, tut es aber nicht. Na gut. So, die waren also tatsächlich beim Präsidenten der Vereinigten Staaten. Ich habe gesagt, die Älteren werden ihn vielleicht noch kennen. Also im Jahr 2000, und das heißt, er hier hat letztendlich etwas ganz Wichtiges gemacht. Er hat nämlich zugesehen, dass die Daten, die also dann auch zur Verfügung standen, dass die allen zur Verfügung stehen. Das heißt also, die beiden Herren, die da so, sich so wahnsinnig gefreut haben, das sind eigentlich Unternehmer gewesen, die eigentlich dann auch hätten sowas wie... wenn Sie sich in so eine Datenbank dann einloggen, hätten Sie unter Umständen Geld bezahlen müssen. Und das ist eigentlich die große Leistung, wo auch er hier, denke ich mal, auch zu Recht jetzt hier gezeigt wird, weil der amerikanische Präsident letztendlich gesagt hat, nein, das sind so wichtige Daten, diese Daten müssen in öffentliche Datenbanken rein. Das heißt also, wenn Sie heute reingehen in NCBI, das ist die große Datenbank der Genomik, wo Sie aber auch solche Sachen wie PubMed finden, wo Sie auch noch Literatur nachlesen können, da werden Sie dann halt eben zwei Sachen finden. Einmal das sogenannte Celera Assembly, das sind also sind die Daten von Venter und von Collins und Venter, aber auch die offiziellen Daten des Human Genome Projects. Das heißt also, Sie haben eigentlich zwei Referenzsequenzen in diesen Datenbanken. Ja, Paradise Lost, nicht so unterschiedlich, wie wir es gerne hätten. Das heißt, wenn wir unsere nächsten Verwandten hier mal anschauen, auf DNA-Ebene haben wir immerhin 99% Übereinstimmung. Wenn wir uns das jetzt zum Beispiel mit den Hauptversuchstieren, zum Beispiel der klassischen Genetik auch mal anschauen, Sie kennen sicherlich all die Dinge, diese Drosophila-Genetik, auch hier haben wir aber immerhin noch 61% Homologie des Proteoms mit Menschen. Und selbst so ein kleiner Wurm hier, wie Caenorhabditis, ein kleiner Nematode, da sind wir hier immer noch bei 46% Homologie mit unseren eigenen Proteinen. Das heißt also, so unterschiedlich sind wir gar nicht wie der Rest des Tierreichs. Ja, aus was für Materialien kann man jetzt überhaupt molekulare Diagnostik oder molekulare Analysen grundsätzlich machen? Natürlich, wenn Sie auf DNA-Ebene arbeiten sollten oder auch auf RNA-Ebene, sollten natürlich auch entsprechende Großmoleküle drin sein. Natürlich kennen Sie alle Vollblut, Plasma, Serum, aber auch so etwas wie Buffy-Code, Knochenmark, Punktate, Lymphozyten, aber auch Zellkulturen, Gewebe und auch der große Bereich, zum Beispiel in der Rechtsmedizin, forensische Proben oder auch hier Zerebrospinalflüssigkeit. Auch hier so forensische Proben, die zum Beispiel schon angetrocknet sind, können also auch bedingt natürlich noch analysiert werden. Ansonsten würde die Täterfindung unter Umständen nicht mehr so gut klappen. Was wir im Labor ungern sehen, weil es eigentlich nicht oder wenn überhaupt nur eingeschränkt geeignet ist, ist sogenanntes Heparinblut. Hintergrund ist, dass das Heparin auch in Spuren noch die PCR, zeige ich Ihnen gleich, stören würde. Ja, der einfachste Fall, vielleicht hat der eine oder andere oder die eine oder der andere das auch schon mal selber durchgeführt. Der einfachste Fall, um Nukleinsäuren zu isolieren, sind solche Seuchensysteme. Das heißt, wir haben hier eine Probe, die wird lysiert und der Trick ist eigentlich hier diese kleine Gase. Sie können sich das wie so ein Mikronetz vorstellen, wo dann in dem Moment, wo eine DNA oder auch RNA gefällt ist, das heißt in einer alkoholischen Lösung, bleibt die hier drauf haften. Dann wird mehrfach gewaschen und am Ende erfolgt die sogenannte Elution. Das heißt, man gibt hier wiederum eine wässrige Lösung drauf und packt dann hier so ein kleines Epi, so ein Reaktionsgefäß rein. Und der Throw-Flow, also das, was dann durchzentrifugiert wird, da arbeitet man dann weiter mit. Da ist also dann tatsächlich die entsprechende DNA und RNA drin. Das Ganze möchte man natürlich auch gerne automatisieren und man hat dann so um die Jahrtausendwende ist man angefangen, hat mit sogenannten Magnetic Beads gearbeitet. Das sind also mikroskopisch kleine Eisenpartikelchen, die sich magnetisieren lassen. Das sind sogenannte Paramagneten, das heißt, in dem Moment, wo Sie jetzt hier einen Magneten haben, lassen Sie sich hier auch magnetisieren und hin zu Magneten führen. Und in dem Moment, wo man den Magneten wegnimmt, sind sie aber nicht wie so ein Elementarmagnet, das würde ja alles verklumpen, sondern sie sind dann auch wieder in Lösung. Das heißt hier, mit Hilfe solcher kleinen Sonden kann man das machen. Man kann das aber auch mit solchen kleinen beschichteten Eisenpartikelchen machen, wo dann so eine Silika beschichtete Partikelchen da sind. Also sowas hier zeige ich im Laufe der Vorlesung auch noch, machen wir auch selber, wo also dann mit spezifischen Sonden bestimmte Gene aus einer heraus isoliert werden. Sowas nennt man Library Prep oder Library Präparation, also eine Bücherei erstellen. Das heißt, das sind dann die Gene, die wir späterhin analysieren möchten. Hier zeige ich Ihnen auch nochmal so eine Art Robotik älteren Datums, wo man also auch hier mit Hilfe von Robotern in größerem Stil halt eben auch dann die DNA oder auch RNA isolieren kann. Das heißt, hier stehen die Proben, hier hat man so einen Magnetseparator, hier sind dann die entsprechenden Reagenzien, hier Pipettenspitzen und hier hinten kommen dann die Eloate hin. Das hat damals so ungefähr 2,5 Stunden gedauert mit solchen Großgeräten. Wir arbeiten jetzt mit solchen kleinen Vollautomaten, wo Sie also alle Reagenzien in so kleinen Kartuschen haben. Das heißt, das geht auch relativ zügig. Hier sind wir innerhalb von ungefähr 20 Minuten fertig und haben dann 16 Proben für unsere Analysen. Das geht also alles mittlerweile sehr, sehr schnell. Ja, grundsätzlich, warum gibt es eigentlich so riesige, in Anführungsstrichen, PCR-Labore? Das heißt, wir amplifizieren ja. Das heißt also, wir machen aus einer Kopie, machen wir unter Umständen Millionen oder Milliarden Kopien. Da kann man sich gut vorstellen, wenn das in die Raumluft gerät, dass wir dann auf einmal, einfaches Beispiel, zum Beispiel HIV, stellen Sie sich vor, sowas fällt auf den Boden, man tritt drauf, rennt dann durchs Labor, ist ganz aufgeregt und hinterher sind alle Patienten HIV-positiv. Worst case. Deshalb gibt es in einem akkreditierten Labor, wie dann im unsrigen, eine räumliche Trennung. Das heißt, Sie haben einen Raum, wo dann die Proben die Proben ankommen und die Nukleinsäureextraktion passiert. Hier haben wir nochmal einen extra Raum. In diesem Raum werden dann die Reagenzien angesetzt und im sogenannten PCR-Labor stehen dann zum Beispiel die PCR-Maschinen und hier in diesem Bereich werden dann halt erfolgt die Amplifikation, also die Vervielfältigung bestimmter Genabschnitte. Von da aus müssen wir die ja auch nochmal analysieren. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine Realtime habe, zeige ich Ihnen gleich, was das bedeutet, bin ich hier also bereits am Ende, weil ich da nämlich halt eben mit Hilfe von Sonden oder auch Farbstoffen hier bereits schon fertig bin und also meine Ergebnisse auch schon habe. Aber wenn ich zum Beispiel sequenzieren möchte, brauche ich also einen weiteren Raum, ja, wo dann also hier die Detektion erfolgt. Das wäre bei uns zum Beispiel der sogenannte Sequenziererraum, wo dann ein großer Kapillarsequenzer steht. Bildchen zeige ich Ihnen dazu gleich auch noch. Ja, PCR, kennen Sie alle, haben Sie wahrscheinlich, das letzte Mal sagte einer, ich nicht, aber ich sag mal so, kennen Sie sicherlich alle PCR, ich zeige es einfach nur mal kurz der Vollständigkeit, aber vielleicht ist auch jemand dabei, der das nicht so recht weiß. Erfunden hat das hier dieser Herr Mallis. Und zwar interessant ist, dass er im letzten Jahrtausend, muss man ja mittlerweile sagen, etwas unglaublich Einfaches gemacht hat, was seine Fachkollegen dazu geführt hat, um zu sagen, wissen Sie was, das ist so einfach, das kann gar nicht funktionieren. Dass er Recht behalten haben, wissen wir alle und er hat dann halt eben im Jahre 1993 da tatsächlich auch den Nobelpreis für bekommen. Schauen wir uns nochmal kurz an, was Herr Mallis letztendlich sich hat ausgedacht. Das heißt, ausgehend hier von so einer DNA-Doppelhelix, hier sind die PCR-Zyklen nochmal abgebildet, kommt zu Anfang bei 95 Grad zu dieser Denaturierung. Hier bei 60 Grad heften sich hier die entsprechenden Sonden, wie wir sagen, Primer an. Dann kommt die Polymerase, die ebenfalls mit drin ist in dem Mix und es kommt zur Strangverlängerung. Das heißt, die sogenannten DNTPs sind auch mit drin, das heißt die Bausteine der DNA. Das heißt also, wenn ich jetzt einen so einen Zyklus habe, habe ich am Ende aus einem zwei gemacht. Sie kennen das vielleicht von diesen alten Schachbrettsachen, 1, 2, 4, 8 und so weiter. Das heißt also, Sie kennen das noch mit den Reis- oder Getreidekörnern, wo ein König mal ganz arm geworden ist. Aber hier ist es halt eben so, dass wir dann also auch, wenn wir das mehrfach machen, wir machen das also irgendwie ja, bis zu 40 Mal, hier angegeben das klassische PCR, 25 bis 35 Wiederholungen. Und wenn Sie so etwas machen, haben Sie am Ende aus einer mehrere Millionen Kopien gemacht, die dann auch ausreichend sind, um weitere Analysen durchführen zu können. Im einfachsten Fall, wenn Sie so eine PCR gemacht haben, machen Sie hier so ein Agarose-Gel, um zu gucken, hat meine Amplifikation überhaupt funktioniert. Das ist so eine DNA-Leiter, damit man ungefähr weiß, wie groß das ist. Hier haben wir also so ein Fragment amplifiziert, was ungefähr 1500 Basenpaare ist. Das wäre also die einfachste Form eines Nachweises. Bei der sogenannten Realtime- oder auch Echtzeit-PCR verwendet man in der Regel verschiedene Farbstoffe. Das kann im einfachsten Fall sowas sein wie hier Cyber Green, IFA Green und wie diese Farbstoffe alle heißen. Das heißt, Sie haben auch hier wieder Vorwärts-Rückwärts-Primer, Sie machen eine PCR und diese Farbstoffe lagern sich dann in den Amplifikaten an und die können dann halt eben auch pro Zyklus, ich zeige Ihnen gleich noch ein paar schöne Bilder dazu, pro Zyklus auch nachgewiesen werden. Auch hier wiederum im einfachsten Fall kann man im Anschluss eine sogenannte Schmelzkurve machen. Das heißt also, das Amplifikat wird aufgeschmolzen und die Temperatur, das heißt, Sie haben hier die PCRs und das hier ist die berühmte Schmelzkurve und hier in diesem Bereich wird gemessen und das Ganze kann halt eben auch aufgezeichnet werden. Hier habe ich Ihnen mal so eine Schmelzkurve mitgebracht. Da auch anhand dieser Schmelzkurven kann man zum Beispiel bestimmte mit Hilfe solcher Schmelzkurven kann man bestimmte Mutationen auch nachweisen. Das zeige ich Ihnen mal hier. Hier ist es so, dass man dann auch Fluoreszenzfarbstoffe benutzen kann. Das heißt also nicht nur Cyber Green, sondern halt eben auch, das ist meistens auch noch deutlich genauer. Und hier habe ich ein Beispiel mitgebracht für einen Faktor 5 Leiden. Das ist eine Punktmutation, die man hier also nachweisen kann. Das heißt, hier haben Sie die Fluoreszenzintensität und hier unten ist die Temperatur. Was Sie also hier jetzt sehen, hier haben Sie einen Heterozygoten, wo Sie also zwei Peaks haben. Und hier haben Sie halt eben einmal die Mutation nachgewiesen und einmal den sogenannten Wildtyp. Wie gesagt, hier in diesem Fall, beide Peaks sind da, es ist also ein Heterozygot. Das ist also ein ganz einfaches Beispiel, wie man eine Punktmutation nachweist. Wir benutzen die Realtime-PCR vor allen Dingen in der Virusdiagnostik. Das heißt also, in unserer täglichen Routine haben wir Bestimmungen von HIV, HBV, HCV, aber auch die sogenannten transplantationsrelevanten Viren wie BKV, EBV, CMV, HSV1 und 2 und auch so etwas wie VZV, also Varicella Zoster. Wir quantifizieren, das heißt, am Ende steht, wir haben so und so viele Kopien oder auch International Units, das ist also eine neue Maßeinheit, pro Milliliter. Das heißt also, wie viele Kopien eines Virus sind in einem Milliliter tatsächlich auch vorhanden. Dazu benötigen wir, um wirklich quantifizieren zu können, ich zeige das hier gerade mal an, so eine sogenannte Verdünnungsreihe mit einer bekannten Anzahl an Kopien oder auch Viruspartikelchen, die hier drin sind. Und wie in der klinischen Chemie kann dann aus dieser Verdünnungsreihe hier so eine Eichkurve berechnet werden. Das machen wir nicht mehr selber, das macht natürlich das Programm. Und können dann, wenn also positive Proben kommen, direkt quantifizieren. Das heißt, dann wissen wir, aha, der Patient hat nun mal als Beispiel 12.000 Kopien pro Milliliter HIV. Jetzt auch eine so eine Möglichkeit. Es gibt eine ganze Reihe, also das Feld ist riesig. Das kann ich hier in so einer Dreiviertelstunde eigentlich gar nicht alles beleuchten. Ich versuche das einfach mal so ein bisschen schlagartig oder schlaglichtartig zu beleuchten. Was gibt es eigentlich alles überhaupt? Hier zum Beispiel, es gibt sogenannte vorgefertigte Kits. Sie wissen auch, hier Hygiene ist ein großes Thema in jedem Krankenhaus und auch hier wird mit Hilfe von verschiedensten PCR-Verfahren können Sie Krankenhauskeime nachweisen. Also hier mal so ein Beispiel von einem so einem Test. Da können Sie also zum Beispiel hier mit so einem schon fast veralteten Test 90 Keime in 6 Stunden aus 1,5 Milliliter Blut machen. Wir haben hier die altbekannten Staphylococcus aureus, eine ganze Reihe andere Streptococcus, Enterokokken, Proteus, aber auch hier zum Beispiel Aspergillus oder auch einfache Sachen wie Candida aus dem Bereich der Pilze. Das ist also eine Möglichkeit, um einen Direktnachweis von Erregern zu machen. Dann gibt es das riesige Feld der genetischen Fingerabdrücke. Die werden Ihnen auch immer wieder mal über den Weg laufen, auch unter Umständen auch in Ihrem klinischen Alltag. Das sind sogenannte, also auf dem Genom gibt es Bereiche, die sind hochrepetitiv. Das heißt, das sind Sequenzmotive, nur als Beispiel CAG, CAG oder CA, 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 wo Sie also eine unterschiedliche Anzahl an Repeats in der Gesamtbevölkerung haben. Das ist der Trick. Und dann, wenn man diese Dinge sich anguckt, ja, sowas wird genutzt hier zum Beispiel, um zu gucken, hier wie bei Vater, Mutter, Kind, ich kann es Ihnen hier mal zeigen, also zum Vaterschaftsnachweis, da haben Sie also hier zum Beispiel Mutter, sehen Sie hier den entsprechenden Fingerprint, hier vom Kind und hier von zwei, ich nenne die mal potenziellen Vätern. Und Sie sehen also auch hier eine Übereinstimmung zwischen, natürlich auch zwischen Mutter und Kind, aber auch hier ist es so, zum Beispiel hier sehen Sie eine Übereinstimmung, hier die Übereinstimmung, hier die Übereinstimmung, hier auch. Das heißt also, hier ist es tatsächlich so, bei diesem Vaterschaftsnachweis, dass man also guckt, welche dieser polymorphen Merkmale dann halt eben auch bei Mutter, Vater oder potenzieller Vater und Kind dann tatsächlich da sind. Sowas wurde sehr oder wird sehr gerne genutzt auch hier, zum Beispiel in der Lebensmittelüberwachung. Sie haben es vielleicht in den letzten Jahren, geht es immer mal wieder, oh, ich habe jetzt Känguru in der Lasagne oder ähnliches. Das sind Dinge, die Sie auch mit solchen Fingerprints lösen können. Wie gesagt, das ist ein etwas älteres Modell. Heutzutage läuft das auch über Amplifikationskurven, aber das nur der Vollständigkeit halber. Ja, was gibt es sonst noch alles? Wir haben einmal, genetische Störung beim Menschen, ganz allgemein gehalten. Wenn Sie jetzt diesen riesigen Bereich der Humangenetik sich anschauen, da sehen Sie, hier hatte ich das mal gestern nochmal rausgesucht, sind derzeit, also ganz aktuell im OMIM, das ist eine Datenbank, sind 16.000 verschiedene Erbkrankheiten bekannt. Wenn Sie jetzt mehrere Jahrzehnte zurückgehen, waren es mal gerade so gut 1.000. Das heißt, Sie haben also einen stetigen Zuwachs an, also auch Erkenntnisgewinn durch die molekulare Diagnostik. Und ich sage jetzt mal so, die Tendenz ist nach wie vor steigend durch Methoden, die ich Ihnen auch gleich nochmal gerne zeigen möchte. Das heißt also, wir finden immer mehr krankheitsbedingende Mutationen, das ist die Kurzfassung. Dann gibt es natürlich den riesigen Bereich Tumorgenetik. Wenn Sie zum Beispiel ein Faible für die Pathologie haben, da gibt es die Molekularpathologie, die machen untersuchen zum Beispiel auch in der Routinediagnostik Tumoren auf bestimmte Mutationen, wo dann zum Beispiel ein Therapieentscheid auch dranhängt. Das heißt also, man guckt sich an, was hat der Tumor für Mutationen und er ist dann unter Umständen auch besonders anfällig, wenn er bestimmte Mutationen hat. Und da kann man also gezielt bestimmte Therapien auch geben. War vor 10 Jahren noch Future World, mittlerweile ist es Routinealltag. Ich habe Ihnen hier mal ein anderes Beispiel aus der Pharmakogenetik mitgebracht. Da haben wir ja auch Realtime-PCR gemacht. Und wir haben hier ein Gen untersucht, das heißt CYP2D6. Das stammt aus der riesengroßen Familie der Zytochrome. Die sind verantwortlich dafür, für die Entgiftung unseres Körpers, aber auch verantwortlich für den entsprechenden Abbau der Medikamente. Und da sehen Sie also auch hier, hier sind zum Beispiel Duplikationen, 2N, also eine Kopie vom Vater, eine von Mutter, das wäre also normal. Aber hier habe ich auch 2 Deletionen nachgewiesen. Was bedeutet das jetzt für Sie oder auch für den Patienten? Das bedeutet einfach, in dem Moment, wo ich mehrere Kopien von so einem Gen habe, wird zum Beispiel ein Medikament wesentlich schneller verstoffwechselt. Sie können sich gut vorstellen, wenn ich nur noch eine Kopie habe, geht das Ganze langsamer und wenn Sie Pech haben, reichern sich dann zum Beispiel Medikamente hier an. Also im Organismus an. Und im schlimmsten Fall gibt es auch, das gibt also zum Beispiel Patienten, die dann unter Umständen nicht mal mehr eine Kopie haben. Die sind natürlich extrem gehandicapt und wenn sie denen bestimmte Medikamente geben, hat das zum Beispiel, können die schwere Leberschäden oder ähnliches bekommen. Aber das nur mal so als Beispiel. Es gibt eine ganze Reihe hier an Analysern, einfach mal der Vollständigkeit halber. Leitzeigler wird in vielen Laboren über den Weg laufen. Sogenannter TechMan, das ist das, was wir haben, oder das sind alles Realtime-PCR-Maschinen, oder auch hier so ein etwas älterer Kapillarsequenzer, wo man dann halt eben auch die Sequenzierung mit durchführen kann. Ja, Sequenzierung, vielleicht so zur Erinnerung, das wäre also jetzt hier mal so ein altes Plattensystem, das ist also Kettenabbruch nach Sanger, und ich habe im Vorfeld eine PCR gemacht, ein bestimmtes PCR-Fragment analysiert. Und ich benutze jetzt, ich sage mal, ist wie so eine kaputte PCR. Das heißt also, ich benutze nicht 2, sondern nur einen Primer, der dann hier Andockstelle für die Polymerase dient. Also genau wie bei der PCR auch. Aber neben den sogenannten DNTPs habe ich die sogenannten DDNTPs, die Fluoreszenzfarbstoffe tragen. Also hier gelb, grün, rot und blau. Und rein zufällig werden die eingebaut. Das heißt also, ich habe hier, wenn ich so eine Reaktion ablaufen lasse, habe ich also hinterher unterschiedlich lange Fragmente, Sie sehen das hier, die dann am Ende Fluoreszenz markiert sind, wo also dann das eingebaut worden ist. Das Ganze packe ich dann früher auf ein Acrylamidgel, mittlerweile sind das Polymere, die man benutzt. werden also auf solchen Analysern aufgetragen und die werden dann, wie bei jeder anderen Elektrophorese auch, aufgetrennt und die kommen dann an so einem Detektionsfenster vorbei. Ich zeige das mal im nächsten Bild. In so einem Detektionsfenster vorbei und werden dann aufgezeichnet. Das heißt also, am Ende des Tages, bei uns dauert das mittlerweile einzeln, so eine Sequenzierung von 800 Basenpaaren, sind 96 Stück drauf, dauert ungefähr eine Stunde, dann haben wir die Daten bereits vorliegen. Aber das nur mal als Beispiel, also die eigentliche Kapillarelektrophorese. Jo, und jetzt habe ich natürlich Rohdaten, die ich dann in der Folge auch auswerten muss. Das heißt also, was wir bisher gemacht haben, das machen wir bei uns auch im Bereich der Service-Analytik. Das heißt, wenn Sie zum Beispiel Ihre Doktorarbeit schreiben und sagen, oh, ich muss mal was sequenzieren, können Sie also auch zu uns kommen, Ihre Proben bei uns abgeben und das machen wir dann für Sie. Sie bekommen dann hinterher die fertigen Daten für Ihre weitere Analyse. Aber ich möchte Ihnen ein Beispiel mal zeigen, wo wir die Sequenzierung in unserer Routinediagnostik auch ziemlich weitreichend dann auch anwenden. Mein Chef, der Dr. Schlüter, hat über Jahrzehnte sich vor allen Dingen im Bereich auch von Autoimmunerkrankungen etc. Dafür wahnsinnig interessiert. Und wir haben eine enge Kooperation mit der Kinderrheumatologie. Die Kinderrheumatologie beschäftigt sich unter anderem mit solchen Erkrankungen wie familiäres Mittelmeerfieber. Das sind Fiebersyndrome, die auch schon bei kleinen Kindern auftauchen, die aber genetisch gesehen unterschiedlichsten Ursprungs sind. Sie sehen hier zum Beispiel die Krankheitsbilder FMF, also familiäres Mittelmeerfieber, TRAPS wäre jetzt TNF-Rezeptor-assoziiertes Syndrom, HITS, Sie sehen also diese Hautrötung. Allen gemein ist aber auch, dass die Fieberschübe kriegen, und zwar so hohes Fieber wie zum Beispiel bei Malaria, also 40 Grad und höher. Und als je nachdem, was für eine Mutation das ist, können dann am Ende auch noch solche Spätfolgen wie Amyloidose auftauchen. Und zwar in Abhängigkeit von dem entsprechenden Gen. Das heißt also, was wir machen, ist eine genetische Differentialdiagnostik, welches Gen, also wir gucken nach, welches dieser Gene betroffen ist, um dann im Anschluss sagen zu können, ja, es ist diese, jene oder diese Erkrankung. Und das können wir dann auch mit Sicherheit sagen. Und was hier auch sehr schön ist, je nachdem, wie das Ergebnis ist, hat man hinterher auch unterschiedliche Therapieoptionen. Das heißt also, auch hier ist die Therapie abhängig von der, sag jetzt mal, von der Mutation eines bestimmten Gens oder halt eben auch, hier gibt es aber auch noch so etwas, zum Beispiel, hier gibt es zum Beispiel mehrere Erkrankungen, ja, das ist das sogenannte Muckle-Wells-Syndrom, aber auch das sogenannte familiäre Kälte-assoziierte Syndrom. Das ist also hier tatsächlich so, es gibt zwei verschiedene Erkrankungen, wo ein und dasselbe Gen für verantwortlich ist und es ist entscheidend, welche Mutation tatsächlich auch erfolgt ist, ob halt eben dieses oder jene Erkrankung vorliegt. Das heißt, es ist also auch eine echte Differentialdiagnostik. Ich habe Ihnen jetzt hier mal das Mittelmeerfieber-Gen mitgebracht. Sie sehen hier, Sie haben 1, 2, 3, 4 bis 10 Exonen. Sie sehen hier, wie lang die ganzen sind. Und diese vielen seltsamen Zahlen, die hier stehen, sind tatsächlich alles Mutationen. Das heißt also, wir haben hier krankheitsbedingte Mutationen auf diesem Gen. Etwa 57 verschiedene Mutationen plus eine ganze Reihe an Polymorphismen, wo man sich nicht ganz einig ist, ob die nicht doch auch noch einen Effekt machen. Aber das nur mal so als Übersicht. Das heißt also, Sie haben viele Mutationen, die wir dann auch mit Hilfe so einer Sequenzierung ganz gezielt nachweisen können. Ich habe Ihnen hier mal so eine Auswertung einfach auch mal zusammengestellt. Das heißt also, wenn Sie hier mal schauen, da hier oben sind die Referenzsequenzen, da hier sollte also zum Beispiel ein A sein und tatsächlich ist es Homozygoten G und tatsächlich ist das eine der Hauptmutationen Homozygot beim Mittelmeerfieber. Hier noch eine zweite Mutation, ebenfalls zwei pathogene Mutationen bei zwei verschiedenen kleinen Patienten nachgewiesen. Jetzt komme ich in den großen Bereich der weiteren Analysen. Ich wollte Ihnen vor allen Dingen nochmal Next Generation Sequencing vorstellen und vielleicht mal als Einstieg hier das sogenannte den 4-5-4, das war das erste Gerät, mit dem man angefangen ist, Next Generation Sequencing zu machen. Sieht erstmal kompliziert aus. Als erstes machen Sie natürlich eine DNA-Isolierung. Dann müssen Sie die fragmentieren. Wir machen das zum Beispiel mit sogenannter Tagmentierung. Das können Sie sich vorstellen, Restriktionsenzyme, die die DNA kleinschneiden. Es gibt aber auch Sie können das aber auch mit Ultraschall machen. Wichtig ist, dass Sie also am Ende aus diesen Makromolekülen viele kleinere machen. Also die DNA brechen oder zusammenschneiden. Dann erfolgt eine sogenannte MP-PCR. Das ist eine Emulsions-PCR. Das heißt, Sie haben alles, was Sie von der PCR kennen. Das haut man hier, ich sag's mal so flapsig, in einen so einen Cup rein. Der Gag ist, Sie haben sogenannte Mikrobeats mit so kleinen Fingersequenzen da drauf. Und wenn Sie also entsprechendes einstellen, dass tatsächlich ein Molekül hier drin ist, erfolgt dann innerhalb dieses Fettkügelchens, erfolgt dann tatsächlich auch die PCR. Und das heißt, Sie bekommen klonal eine Vielzahl ein und desselben Stückchens. Dann wird das Fett aufgelöst und dann haben Sie also solche Mikrobeats, die jetzt weiterverarbeitet werden. Wenn Sie sich das hier zum Beispiel mal anschauen, im ersten System hatte man dann so eine Mikrotiterplatte, aber nicht so eine 96er oder 384er Platte, wie wir sie häufig in der Realtime benutzen, sondern eine mit 200.000 solcher kleinen Kavitäten. Das heißt, Sie haben dann 200.000 Einzelreaktionen auch hier wiederum und Sie sehen, diese Beads passen dann tatsächlich auch sehr schön hier in diese Kavitäten hinein. Dann erfolgt das, was Sie von der Sanger-Sequenzierung auch kennen. Das heißt, man ist also hergegangen und hat dann einzelne Basen, also zum Beispiel einen A zugegeben und hat dann geguckt, in welchen dieser Cups oder dieser Vertiefungen erfolgt als der Einbau. Das hat man an eine Lichtreaktion gekoppelt. Und das heißt also, hinterher leuchtet diese Platte dann an verschiedenen Stellen, wo halt eben dann dieses A eingebaut worden ist. Dann wurde gewaschen, dann kam das T, dann wurde wieder gewaschen, das C, dann wieder gewaschen, das E und das Ganze dann immer wieder durch. Das heißt also, es wurde immer gewaschen, eingebaut und es wurden dann Fotos gemacht von dieser Platte und durch diese Aneinanderreihung entstand dann so langsam aber sicher eine Sequenz. Und zwar multisimultan in 200.000 verschiedenen kleinen Kavitäten. Hört sich super geil an, es hört sich riesig an. Das, was wir heutzutage machen, ist noch abgefahrener. Aber einfacher. So ist zum Beispiel von Watson, der seine DNA zur Verfügung gestellt hat, hat man dann mit solchen Systemen noch ungefähr 2 Monate gebraucht, um sein Genom zu entschlüsseln. Also auch das Watson-Genom finden Sie zum Beispiel in solchen Datenbanken. Wir arbeiten jetzt mit der Next Generation Sequencing Plattform. Und hier der 500er steht zum Beispiel in der Humangenetik, ein 550er steht da auch noch. Wir arbeiten hier bei uns im Labor hier mit diesem relativ kleinen System, gibt auch noch kleinere, der MySeq. Und da haben Sie dann zum Beispiel einen Output von ungefähr bis zu 15 Gigabasen. Also nicht zweimal. Ja, das heißt also, wenn Sie sich dann die größeren anschauen, das geht dann hoch bis auf 1000 Gigabasen. Das ist also schon ziemlich hoch. Und wenn Sie ja dann hier diesen Population Sequencer haben, sind Sie bei Terabasen. Das heißt, damit können Sie anfangen, mit solchen Geräten ist man dann angefangen und hat dann zum Beispiel Isländer sequenziert. Das war nur mal so als Beispiel. Aber wie gesagt, für unsere Routinediagnostik sind wir also hier in diesem Bereich. Wir sind im Jahre 2015, also für jemanden, der ein bisschen älter ist wie ich, noch gar nicht so lange her, sind wir also angefangen und haben das also hier durchgeführt. Und der Trick ist im Prinzip hier diese kleine Flow Cell. Die habe ich Ihnen mal mitgebracht. Unsere gesamte Sequenzierung, wir können auf diesem kleinen Ding hier, können wir 4.800 Gene für 3 Patienten machen. Ich reiche die Ihnen jetzt hier einfach mal rum, um Ihnen das mal, sieht nach nichts aus, ein Stück Plastik. Das können Sie gerne, ist nicht gefährlich, können Sie so einfach mal rumgehen lassen. Und wie gesagt, das Ganze läuft dann hier auf so einen Analyzer. Wenn wir den zum Beispiel anstarten, dauert das ungefähr 2 Tage, bis wir die Daten haben. Ja, und das heißt also, hier erfolgt die sogenannte Bridged- oder Brücken-PCR, das ist also so eine klonale Amplifikation, die erfolgt hier auf dieser Flow Cell. Und in der Folge passiert tatsächlich so etwas Ähnliches wie bei der klassischen Sequenzierung, bloß jetzt millionenfach auf innerhalb dieser Flow Cell. Und auch hier ist es so, dass dann immer wieder die Basenpaare eingebaut werden und auch die tragen Fluoreszenzen und dann werden Bilder von dieser kleinen Flowcell gemacht. Und es sind natürlich wahnsinnig sensitive Kameras, die dahinter stecken. Der Physiker, der das Programm dazu entwickelt hat, kommt eigentlich aus dem Bereich, der wollte eigentlich Sterne nachweisen und hat dafür ein Programm geschrieben. Unendliche Weiten, hätte ich bald gesagt, und er hat dann tatsächlich auch neue Sterne entdeckt und dann sind irgendwann die Genetiker hergegangen und haben gesagt, ach, wie wäre es denn mal, wenn du jetzt dieses Programm nicht mal für uns machst. Das war also der, würde ich sagen, momentan reichste Physiker. So, was kriegen wir raus? Oder was können wir überhaupt machen? Einmal bei der Long-Range-PCR, da können wir zum Beispiel HLA-Typisierung machen, das heißt, wir amplifizieren ein Riesenstück, nämlich die ganzen HLA-Gene, und gucken uns dann mit Hilfe dieser Technik an, was für HLA-Allele da tatsächlich beim Patienten nachweisbar sind. Dann Hygiene hatte ich schon angesprochen, das kann man natürlich auch mit NextGen machen. Das heißt, da können Sie also krankenhausresistente Keime nachweisen. Dann hier in der Panel-Diagnostik, das ist das, was wir hier auch machen, dass man also auch hier, wir haben da so 200 Gene, die etwa, die wir pro Run ab uns anschauen, haben dann da 12 Patienten drauf. Oder hier Humangenetika, diese vor allen Dingen Fokus haben hier auf vererbbaren Mammakarzinom, ja, oder auch die Pathologen, die mittlerweile auch mit solchen Tests dann auch Tumore untersuchen. Ja. Dann gibt es noch Exomsequenzierung, das heißt, das sind alle kodierenden Bereiche. Das macht man häufig gerne auch in dem Moment, wo man unbekannte Verdachtsdiagnose hat. Es gibt aber dann auch noch die Möglichkeit, das ganze Genom zu sequenzieren. Ich sage mal so, als ein Mensch, der sowas auswerten muss, da sitzt man dann an einem Patienten unter Umständen sehr, sehr lange dran. Es gibt Dinge, ich muss immer langsam nicht mehr ganz so viel Kleinigkeiten erzählen, damit wir da noch durchkommen. Also ausgewertet wird das Ganze dann mit Hilfe von Datenbanken, aber wir haben auch eine Kristallkugel mit sogenannten Vorhersageprogrammen. Das können Sie sich so vorstellen. Es gibt Mutationen, die nicht bekannt sind und mit Hilfe dieser Programme können wir sagen, ja, das ist krankheitsverursachend oder sehr wahrscheinlich krankheitsverursachend oder halt eben es macht nichts. Das muss dann natürlich mit Hilfe von Angehörigen durch eine sogenannte Segregationsanalyse auch nochmal überprüft werden. So, es gibt dann seit 2015, wie das immer so ist, es wird alles ich will nicht sagen verbürokratisiert, aber zumindest verklausulisiert. Das heißt also, ich finde das persönlich aber ganz gut, weil man hatte hier jetzt zum ersten Mal von Richardson et al., konnte man eine Klassifikation machen, wie man seine Mutationen oder auch neue Sachen überhaupt überhaupt bewerten kann. Das heißt also, es gibt diese 5 Klassen. Man kann also sagen, einmal nicht pathogen, das ist also eine Variante, die eigentlich keine Funktionsänderung im Protein macht. Dann die von uns gefürchteten Klasse 2 und 3, die sogenannten WUSSE, das sind Variants of Uncertain Significance, heißt das tatsächlich. Das heißt also, das ist also von geringer oder unklarer klinischer Signifikanz. Das sind also Varianten, die keiner bis zum heutigen Tag gefunden hat. Und in meinem normalen Alltag finden wir eigentlich täglich auch gerade diese Varianten. Aber, so wie ich Ihnen das bei den Fiebersyndromen auch schon gezeigt habe, gibt es dann hier diese beiden Kategorien 4 und 5. Das sind also dann welche mit hoher klinischer Signifikanz oder klarer klinischer Signifikanz. Das sind also all die Sie vielleicht dann auch aus der Literatur kennen, wie wir mal sagen, das sind die Hauptmutationen, die Mastermutationen, die wir auch in regelmäßigen Abständen bei Patienten wiederfinden. Ja, das also zusammengefasst, 1 wäre sowas wie Wildtyp, hier Kategorie 2 und 3 ist fraglich, wird auch dann so berichtet und Klasse 4 und 5 ist halt eben krankheitsverursachend. Das kennen Sie vielleicht, das Bildchen, oder zumindest die Dame kennen Sie vielleicht. Es geht also hier nochmal darum, ich möchte nochmal einen Schwenk machen Richtung Forschung. Und das heißt also, hier sind es geht also eigentlich darum, warum sind wir so unterschiedlich, wie wir hier gerade uns alle versammelt haben. Das heißt also, wir sehen ja alle nun unterschiedlich aus. Und auch diese beiden Menschen unterscheiden sich letztendlich nur in wenigen Polymorphismen, Bindestrich, genetischen Einzelpolymorphismen. Also das menschliche Genom hat 3,2 Gigabasen, also Milliarden Basen, und es sind bekannt ungefähr 38 Millionen Einzelpolymorphismen, 1,4 Millionen kleine Insertionen, Deletionen, 14.000 größere Deletionen, damit Sie mal so ein Szenario haben. Und 90% all dieser Unterschiede sind eigentlich, ursächlich in etwa 60.000 Polymorphismen, die natürlich größtenteils frei rekombinierbar sind und dann halt eben auch eine sehr große Unterschiedlichkeit hier in der menschlichen Gesamtbevölkerung zeigen. So, wie kann man sowas zum Beispiel nachweisen über sogenannte, ich zeige jetzt aus Zeitmangel nur von Weitem, das ist also noch so ein kleiner Chip, den man hier hat, und das ist im Prinzip hier dieses hier. Und das war etwas, was Ihnen, wenn Sie jetzt zum Beispiel anfangen zu forschen, immer wieder über den Weg laufen. Dieses hat man genutzt, um zum Beispiel Studien durchzuführen, wo es also um diese ganzen SNP-Analysen geht, aber auch für die Expression. Das heißt, Sie haben hier gesputtert Sonden drauf, das sind diese hier, und Sie haben das dann im Prinzip mit Ihrer Patientenprobe hybridisiert. Die kommen da gerade angeflogen. Sie sehen hier auch diese kleinen Fluoreszenzteile, sodass es dann also auch hier entsprechend leuchtet. Das heißt also, wenn Sie eine hohe Expression zum Beispiel hatten, hat es sehr stark geleuchtet. Wenn Sie zum Beispiel keine Expression hatten, hat es halt eben nicht geleuchtet. Und man kann aber ebenfalls sogenannte SNPs, also Polymorphismen, damit nachweisen. Na? Sie sagt, Hartmut, wird fertig, du hast eh nur noch 3 Minuten, der hängt sich gerade auf. Doch, kommt. Das heißt also, ich zeige Ihnen mal ganz fix, wie das geht. Das heißt, Sie haben einmal hier die Probe reingegeben. Sie sehen hier das Detektionsfenster auf einen Hybridisierungsofen gegeben und das über so eine Waschstation gebracht. Und hinterher war die ganz große Leistung hier über so einen Scanner. Das war noch nicht die große Leistung, sondern hier dann die Datenanalyse. Und in der Folge, wenn Sie solche Riesenstudien haben, das hat unser ehemaliger Chef zum Beispiel mal mit der berühmt-berüchtigten ProCamp-Studie gemacht. Das heißt also, wir sind dann hergegangen und haben für kardiovaskuläre Ereignisse erstmal hier diese sogenannten Mendel-Chips gehabt. Das heißt, da hatten wir 500.000 SNPs drauf. Da hatten wir solche Validierungssets, wo man also das weiter eingeschränkt hat. Und dann mit Hilfe von Techmann hat man dann hinterher diese 3.900 Patienten analysiert. Und wie man dann hinterher herausgefunden hat, hat man dann tatsächlich 3 von 500.000 dann herausgefunden, die also auch einen kardiovaskulären Impact machen. Wozu braucht man sowas? Sie kennen das vielleicht aus dem Netz. Ein Kollege hat das, im letzten Jahrtausend hat er dann tatsächlich so einen Risskalkulator gemacht, wo sie dann hier die Klassiker eingeben konnten. HDL, LDL, sind Sie Raucher, was haben Sie für einen Body Mass Index? Und man hat sich dann natürlich auch Gedanken darüber gemacht, dass man das dann erweitert durch diese genetischen Analysen. Den wollte ich Ihnen auch noch zeigen. Jo, das ist es. Die Medizin des 21. Jahrhunderts macht nicht mehr Diagnose noch Therapie, sondern nur noch Vorhersagen und Vorbeugen. Das wird doch nie was. Das sind also eher so die Pessimisten. Die meisten Risikofaktoren sagen überhaupt nichts aus. Vorhersagen führen nur ganz selten zu einer effektiven Vorbeugung. Ich glaube, die Wahrheit liegt irgendwo in der Mitte. Und ich zeige Ihnen mit den letzten Bildern einfach noch einmal kurz, was wir zum Beispiel in der Routinediagnostik machen. Ja, das heißt also Klassiker zum Beispiel, nur um zu sagen, bei der Hypercholesterinämie haben wir hier zum Beispiel ApoB100, ApoE, auch das, was wir jetzt zum Beispiel mit den Stoffwechselgenetikern zusammen machen, LDL-Rezeptor, PCSK9, aber auch so Klassiker, HFE, Eisenspeichererkrankung, Morbus Wilson, Kupferspeichererkrankung, hier zum Beispiel in der Transhep zum Beispiel macht, also Transplantationshepatologie. Hier die ganz großen Klassiker, familiäres Mammakarzinom, immer wieder im Funk und Fernsehen mit BRCA 1 und 2. Wir machen zum Beispiel hier auch eine Analyse Reproto-Onkogen mit hier Schilddrüsenkarzinom, MEN2A und 2B. Das sind also alles Analysen, die mittlerweile routinemäßig zum Beispiel auf unseren Anforderungsschein, hier ist ja mal abgebildet, tatsächlich auch anfordern können. Das soll jetzt wirklich die letzten Sätze sein. Ich habe, glaube ich, noch 5 Sekunden. Das heißt, auf der Rückseite sehen Sie dann aber häufig diese Einverständniserklärung. Und wir sind im Jahre Anno Domini 2010 durch unsere Bundesregierung beglückt worden, dass man uns nämlich ein Gesamtpaket gegeben hat, nämlich das Gendiagnostikgesetz, was uns also sagt, was dürfen wir tun und was dürfen wir nicht tun. Ich bekomme manchmal böse Anrufe, wo ich dann eine Frage bekomme, ja, wann wird denn unsere Genetik endlich fertig? Ich sage, ich hatte Ihrer Kollegin aber gesagt, bitte, gehen Sie das mit Ihrem Patienten durch und füllen Sie das bitte aus. Und sobald wir diese Einverständniserklärung haben, werden wir auch zügigst Ihre Analyse durchführen. Ja, das heißt also, bitte achten Sie drauf, es ist ein bisschen anders bei den anderen Anforderungen, die Sie kennen. Falls Sie mal Genetik beauftragen, egal ob bei uns, bei den Humangenetikern, spielt überhaupt gar keine Rolle. Sobald Genetik beauftragt wird, greift das Gendiagnostikgesetz. Das heißt also, wir dürfen nicht einfach mal irgendwas analysieren, sondern es ist ganz klar geregelt, dass der Patient da zustimmen muss. Ja, für die entsprechende Analyse, die Sie dann mit Ihrem Patienten auch besprochen haben. So, das soll es gewesen sein. Das war jetzt so ein schneller Ritt mal einmal durch die Gesamtgenetik. Vielleicht war der eine oder andere auch bei meiner Kollegin Frau Schiermacher, die Ihnen etwas über viel mehr detailliert noch über Neurogenetik gezeigt hat. Beim nächsten Mal ist der Kollege Russ dran, der auch ein bisschen mehr aus dem Bereich der Stoffwechselgenetik noch zeigen wird. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass Sie gekommen sind und für Ihre Aufmerksamkeit. Herzlichen Dank.